Doppelshot?
Doppelshot.
Jo, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Doppelshot, unserem kleinen Kaffee-Podcast. Ich bin Marian und mir digital gegenüber sitzt Sebastian in Ingolstadt. Hallo. Sebastian. Hi. Wichtigste Frage gleich zum Anfang: Was für einen Kaffee trinkst du?
Ich trinke gerade heute einen Kaffee aus Kenia, einen gewaschenen Kaffee aus der Region Nyeri.
Okay. Oh, Kenia ist gerade spannend. Kenia ist gerade gar nicht so im Umlauf, habe ich das Gefühl, ne? Gerade sind viele so äthiopische Kaffees da und so.
Ja, definitiv ist Kenia jetzt, also so jetzt kommt so das Letzte, bevor dann wieder am Jahresanfang dann die neuen Kaffees rauskommen. Also da ist ja dann die Ernte wieder jetzt Ende des Jahres und im Frühjahr kommen dann die neuen Kenia. Aber ja, es gibt jetzt auch immer noch, also die sind jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen auf Lager, aber es kommen jetzt auch immer noch Kaffees raus, die jetzt zwar natürlich jetzt von der Ernte her gesehen nicht mehr ganz so frisch sind, aber auf jeden Fall spannende Kaffees sind.
Na, aber dann freue ich mich schon auf Anfang des Jahres, obwohl ich gar nicht so ein Kenia-Fan bin eigentlich, aber gut. Ja. Ich habe einen guatemaltekischen Kaffee getrunken.
Ja, genau.
einen gewaschenen Kaffee auch. Und ich habe heute mal eine neue French-Press-Methode ausprobiert, tatsächlich eine No-Press-Methode, also mit einer längeren Brühzeit und dafür dann ohne Druck. Also man drückt diesen Stempel dann nicht runter, sondern gießt nur durch das Sieb aus. Und ich muss sagen, ist echt eigentlich ganz lecker. Also es macht das Ganze so ein bisschen smoother, so ein bisschen runder. Hat wenig Spitzen drin. Also ich würde mal fast sagen, so für den normalen Haushaltskaffee ist das eine der besten Methoden, die ich bis jetzt gefunden habe. Sehr schokoladig. Also diese schokoladigen Aromen, die in Guatemala ja oft hat, die werden echt schön eingebunden quasi in das Ganze und hat nicht so eine Spitzen raus. Ja.
Ja, das hört sich auch sehr gut an. Ja, ich habe meinen tatsächlich auch in einer French Press zubereitet, aber ganz regulär beziehungsweise ganz normal. Ja. Mit
warst du heute zu faul für die Aeropress? Ja?
War ich heute, ich fragte nach dem Filter heute Morgen mal was anderes und da ich auch ein bisschen mehr vorbereiten wollte, habe ich dann die French Press genommen.
Ja, genau, wir müssen ja wach sein hier für den Podcast, ne?
Ja.
willst du vielleicht dich einfach erstmal vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer wir sind und was uns überhaupt berechtigt, so einen Podcast zu machen?
Gerne. Also mein Name ist Sebastian. Ich komme ursprünglich aus Berlin, da wo der Marian jetzt sitzt, habe da auch meine Kaffeekarriere begonnen, in Anführungszeichen. Meine Kaffeereise hin zum Kaffee als Arbeit, würde ich sagen, hat so während der Studienzeit mit dem Ausprobieren in der heimischen Küche angefangen. Und dann hat mich die Reise über Brasilien, wo ich dann meine erste Kaffeefarm besucht habe 2013, dann auch nach El Salvador gebracht, wo ich dann 3 Monate beim Kaffeeverband hospitiert habe und dort von der Pike auf so ein bisschen das Kaffeegeschäft kennengelernt habe, viel über die Aufzucht des Kaffees und Weiterverarbeitung, Export, und dann aber auch das Rösten und Verkosten von Kaffee gelernt habe, dort viel Kaffee ausprobiert habe und auch bewerten gelernt habe. Und dann danach zurück in Deutschland, in Berlin, habe ich dann bei einer kleinen Rösterei, den Cabana Coffee Roasters in Berlin-Zehlendorf angefangen. Das war meine erste Station und dann hat es mich zur Berlin School of Coffee verschlagen, wo ein ehemaliger Klassenkamerad von mir auch schon vorher gearbeitet hat und mich dann dort eingeführt hat in das Lehren der Röstkunst, beziehungsweise dort habe ich dann angefangen, Röstunterricht zu geben und auch Cupping- und Sensorikkurse. Und nebenbei habe ich dann auch meinen Barista-Standort gewechselt, nämlich zum Double Eye in Schöneberg, wo der Marian auch arbeitet. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile in Ingolstadt gelandet und bin hier hauptverantwortlicher Röster beim District 5, einer kleinen Spezialitätenkaffee-Rösterei hier in Ingolstadt, die seit 2015 besteht, und bin hier, ja, wie gesagt, hauptverantwortlich fürs Rösten und das, ja, die Rösterei.
Ja, sehr jo. Schön.
Und du, Marian?
Das gibt auch schon mal. ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, ich arbeite im Double Eye. Meine Reise war nicht ganz so lang wie deine, beziehungsweise nicht ganz so umfangreich. Ich habe ganz früh mit Kaffee trinken angefangen, aber das war ja in der Schulzeit, beim Bäcker nebenan gab es den Schülerkaffee für 50 Cent, im Nachhinein betrachtet wirklich ganz, ganz widerliches Zeug, ja. Aber genau, irgendwie hat es mich doch gefesselt, und ich habe direkt nach der Schule angefangen, im Double Eye zu arbeiten und bin da inzwischen seit 2011, also wie lange sind das? 9 Jahre, 9,5 Jahre inzwischen. Genau, habe auch tatsächlich über diesen Laden sehr, sehr viel gelernt, weil wir auch eine angeschlossene eigene Kaffeerösterei haben. Wir verarbeiten grundsätzlich nur Spezialitätenkaffee inzwischen, muss man dazu sagen. Also habe ich das meiner Meinung nach so ein bisschen von der Pike auf gelernt, ja. Hab noch angefangen, irgendwelche Robusta Blends zu verkaufen am Anfang meiner Karriere, und das ging dann immer mehr und mehr. Es war so ein schleichender Übergang Richtung Spezialitätenkaffee. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, haben wir uns immer noch drüber lustig gemacht, haben gesagt so, oh ja, wir sind Barista, so nennt man das wohl heutzutage.
Ja.
Und inzwischen ist für mich total selbstverständlich, dass Barista sein auch wirklich ein richtiger Beruf ist, wo man sein, wo man seinen Scheiß können muss, ja. Und genau, ich würde sagen, wir sind schon ganz gute Gesprächspartner, wenn es um Kaffee und das Ganze drum und dran geht, so, ja.
Definitiv.
Ja, also mich freut es auf jeden Fall total, dass wir das zusammen hier machen. Ich hoffe, ich kann noch sehr viel von dir über Kaffee lernen, und ich hoffe auch die Zuhörer können das und Zuhörerinnen. Ja, vielleicht an dem Punkt mal angesetzt, was würdest du sagen, erwartet die Leute denn in diesem Podcast?
Also wir wollen, glaube ich, auf jeden Fall eine breite oder möglichst breite Zielgruppe erreichen, von den Leuten, die zu Hause einfach mehr über ihren Kaffee wissen wollen, die sonst nicht so viel mit Kaffee zu tun haben, über die experimentierfreudigeren Menschen, die gerne auch mal was Neues ausprobieren. Und natürlich auch die Profis, die vielleicht schon einiges über Kaffee wissen und sich gerne aber noch weiterentwickeln möchten oder auch gern mal einfach reinhören, um vielleicht ein spezielles Thema in der Tiefe für sich zu entdecken, beziehungsweise auch einfach vielleicht was Neues, was sie so noch nicht gehört haben, in der Form eines Podcasts als Wissen aufbereitet zu bekommen. Und ich glaube, ja, da wollen wir versuchen, mit vielen verschiedenen Themen unsere Zuhörer zu erreichen und auf uns aufmerksam zu machen, beziehungsweise ihren Durst nach Kaffeewissen gerecht zu werden und zu stillen.
Oh, das hast du schön gesagt, ja. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass das Ganze hier keinen Uni-Vortragscharakter haben soll, sondern
nein,
schon.
Nein, definitiv nicht, nein.
Genau, also es soll schon auch interaktiv sein, tatsächlich. Wir haben eine Instagram-Seite, doppelshot_der-kaffee-podcast. Da werden wir dann auch immer zu den jeweiligen Folgen ein bisschen Bildmaterial hochladen, was passend ist. Und natürlich freuen wir uns auch dann am besten über Instagram in den Kommentaren oder Direktnachrichten über konstruktive Kritik. Hater brauche ich nicht unbedingt, aber genau, konstruktive Kritik oder auch gerne Fragen. Also wenn wir ein Thema nicht tiefgehend genug beleuchtet haben, eurer Meinung nach, dann können wir das auch gerne immer mal wieder aufgreifen. Natürlich ist die Zeit immer ein bisschen begrenzt. Man könnte ja auch eine Folge 5 Stunden lang machen, und wir wollen uns schon auf, was hatten wir gesagt, vielleicht maximal eine Stunde, vielleicht so auf eine Dreiviertelstunde einpendeln pro Thema. Aber wenn jetzt ein Thema gefragt ist, beliebt ist, dann kann man da auch durchaus eine Doppelfolge draus machen, würde ich mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau, aber wir versuchen es angenehm, in angenehmer Hörlänge zu halten. Halbe Stunde, Stunde, so ungefähr. Und ja, wollen da niemanden überlasten, aber wollen natürlich auch tiefer in Themen einsteigen, damit es nicht zu oberflächlich bleibt, richtig?
Ganz richtig, so sehen
sehr
wir
schön,
das.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wolltest du noch was sagen zu deiner Vorstellung oder wollen wir direkt schon mal ins erste Thema einsteigen?
Ich glaube, wir wären dann soweit. Ich glaube, wir können das Ganze auch ganz gut über die nächsten Folgen dann auch immer weiter in der Tiefe entwickeln. Und dann werdet ihr uns beide, glaube ich, auch ganz gut kennenlernen, beziehungsweise unsere Kaffeegeschichte noch ausführlicher dann erfahren.
Ja, genau. Das kriegen wir. Das wird ganz automatisch mit einhergehen, würde ich sagen. Ne?
Das denke ich auch.
Genau. Gut, okay. Ja, wir haben uns gedacht, für die erste Folge fangen wir tatsächlich ganz, ganz vorne an, nämlich bei den Ursprüngen des Kaffees, weil das geht leider in der heutigen Welt, wenn es jetzt auch gerade, wenn so Begriffe rumschwirren wie Third Wave Coffee und Spezialitätenkaffee und so, geht dieser ganz, ganz, ja, frühe Ursprung der Kaffeepflanze und des Kaffees als Kulturgut oftmals ein bisschen unter. Genau, und deswegen, ja, Sebastian, sag doch einfach oder fang doch einfach mal an. Ursprung des Kaffees, Überschrift.
Ursprung des Kaffees. Also ja, wir versuchen das natürlich ja auch ein ganz klein bisschen geordnet zu machen, aber gute Einleitung und ich glaube auch guter Punkt. Tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, häufig sehr wenig wissen darüber, wo eigentlich unser Kaffee herkommt. Und ja, tatsächlich liegt der Ursprung ursprünglich
wollte ich auch gerade sagen.
liegt der Ursprung des Arabica-Kaffees, den wir heute zutage vornehmlich zu uns nehmen, im heutigen Äthiopien. Das heißt, der Kaffee an sich, der Name Kaffee ist eigentlich entlehnt von dem Namen der äthiopischen Region Keffer bzw. Kaffa. Daraus hat sich unsere Bezeichnung für das Getränk entwickelt. Der Ursprung der Kaffeepflanze allerdings, den kann man noch ein bisschen weiter westlich bzw. südwestlich verorten, nämlich der heutigen Demokratischen Republik Kongo bzw. dem Kongo-Becken und dem tropischen Afrika an sich. Also da viele verschiedene Arten sind auch in anderen Ökosystemen entstanden, so zum Beispiel halt auch auf Madagaskar. Aber der Arabica an sich, die Arabica-Pflanze an sich ist im heutigen Äthiopien wahrscheinlich durch eine natürliche Kreuzung der Coffea canephora-Pflanze, die wir heute als Robusta kennen, und der Coffea eugenioides entstanden. Auf natürliche Art und Weise haben sich dort zwei Pflanzen gekreuzt und daraus ist eben die Coffea arabica entstanden, die auch ihren Namen dann dem arabischen Subkontinent verdankt, beziehungsweise dem Handel, der dann zwischen Äthiopien und dem heutigen Arabien beziehungsweise heutigen Jemen zustande gekommen ist. Und darüber ist dann der Kaffee auch in die weite Welt hinaus gestartet, nämlich dass dann Handel zwischen Äthiopien und dem Jemen erfolgt ist, also zwischen den Arabern und dem afrikanischen Kontinent. Und das erfolgte so wahrscheinlich im Zeitraum 12. bis 13. Jahrhundert, dass dann der Kaffee erstmalig aus Äthiopien in den Jemen gekommen ist und dann dort auch irgendwann kultiviert wurde.
Man geht, so hatten dann, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, man geht tatsächlich auch davon aus, natürlich gab es irgendwann Handel, aber man geht doch davon aus, dass so die ersten Berührungspunkte quasi in der arabischen Welt dann mit dem Kaffee durch Sklavenhandel tatsächlich entstanden sind, ne? Also, dass dann tatsächlich Leute vom afrikanischen Kontinent ihren Kaffee mitgebracht haben und so die ersten Berührungspunkte entstanden sind und dann daraus dieser Handel entstanden ist, ne?
Definitiv, also ganz klar, also der Handel ist auch ursprünglich auf den Sklavenhandel zurückzuführen und dass dort halt definitiv dann auch die kulturelle, die Zubereitungsart vor allem, etc., dann des Kaffees dann auch dadurch in die arabische Welt gekommen ist. Mhm. Und dann natürlich halt sehr lange auch eine Art Monopolbestand der Araber im Kaffeehandel, beziehungsweise man hat versucht, das Ganze auch so ein bisschen für sich zu behalten. Mhm. Dann auch, dass das Ganze sich dann über den Jemen dann auch entwickelt hat in die ganze arabische Welt. Da vor allem halt auch zu nennen die Stadt Mokka, was ja auch immer so ein Kaffee-Begriff ist, der
ja.
Mokka
als
Getränk.
Ja, das
Getränk.
Hat jeder schon mal gehört, würde ich. Oder
genau,
auch die, der Mokka-Pot, diese Schraubkanne für den Herd, die wird ja auch ganz
genau,
oft so genannt.
Ganz richtig.
Ne?
Mhm. Genau. Und das ist dieser Name für diesen Kaffee ist eben auf diese Stadt in Äthiopien, im Jemen zurückzuführen, mhm. Die es auch heute noch so gibt. Und tatsächlich ist eben auch der Mokka eine jemenitische Varietät, die dort eben entstanden ist und sich dann halt auch weiter verbreitet hat.
Ach, tatsächlich auch eine, also war das tatsächlich auch eine Varietät, ja? Also eine eigene Mokka-Varietät, also
genau,
eine eigene
die
Pflanze,
Mokka-Varietät.
Ja?
Ja, die Mokka-Varietät ist eine eigene Pflanze, die es halt so gibt, die man auch mittlerweile versucht, wieder vermehrt auf der Welt halt anzubauen, mhm. Weil es eben eine sehr spezielle, intensive Varietät ist und die dann für die man auch wesentlich mehr Geld häufig bekommt als für andere Varietäten.
Mhm. Naja, klar, es ist ja auch gerade wieder in Mode, quasi alte Varietäten wieder anzubauen, ne? Wie mit ganz vielen Pflanzen, also Nutzpflanzen auf der Welt, ja, da ist der Kaffee auch nicht vorgefeit, ne? Dass man versucht, wieder alte Sorten anzubauen, für beispielsweise, weil sie schädlingsresistenter sind oder weil sie ertragreicher sind oder hast du nicht gesehen, ne? Hm.
Ja, ganz richtig, ganz richtig. Also das sind genau die Gründe, zum einen eben die geschmacklichen Attribute bzw. Charakteristika, die diese Pflanzen mitbringen, aber andererseits auch eben die genetische Vielfalt, die diese alten Varietäten mit sich bringen und eben, dass sie halt häufig vor, neu auftretenden Krankheiten beziehungsweise mittlerweile verbreiteten Pflanzenkrankheiten des Kaffees eben häufig dagegen immun sind beziehungsweise resistenter sind gegen diese Krankheiten. Und dadurch, dass sich eben die Araber das Monopol darauf gesichert hatten, hat es eben auch sehr lange gedauert, eben, dass sich der Kaffee erstmal wirklich verbreiten konnte. Und dann kam es eigentlich erstmal zu der Situation, dass der Kaffee erst viel später auch zu uns nach Europa kam. Magst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie und wann der Kaffee tatsächlich auch das erste Mal dann in der Geschichte überhaupt erwähnt wurde?
Ich habe tatsächlich zwei kleine Anekdoten. Also vielleicht fange ich mal sogar mit der Anekdote dazu an, zu dem Monopol der Araber auf den Kaffee. Ist eine ganz schöne Geschichte, ist wahrscheinlich nicht so ganz wahr, aber ich finde, es ist wert, das zu erzählen. Und zwar war es ja so, dass im Mittelalter hatte man Probleme damit, Wasser trinken zu können, weil das oft verseucht war. Die Brunnen waren irgendwie, ja, da waren Keime, Bakterien drin und so. Wie haben das die Europäer damals gelöst im späten Mittelalter? Die haben dann einfach Bier draus gebraut, ne? Und haben das getrunken.
Ja.
Und in der arabischen Welt kannte man halt eben schon den Kaffee. Und mit Kaffeekochen einher geht ja, dass man das Wasser vorher abkocht. So. Und ja, manche Stimmen behaupten, dass darauf auch so der erste Aufschwung der arabischen Welt quasi beruht, weil Europa quasi das Mittelalter hindurch ein bisschen betrunken war und die Araber aber dieses geistig anregende Getränk getrunken haben. Und finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ich meine, man sieht ja auch, dass in dieser Zeit in der arabischen Welt unglaublich viel Kultur und Wissenschaft geblüht und gewachsen ist. Also da waren dann große Universitäten. Es wurden so bahnbrechende Erfindungen wie das Wasserrad zum Beispiel gemacht zu dieser Zeit. Und ich finde immer schön, wenn man sagen kann, das ist alles auf den Kaffee zurückzuführen. So, das ist doch eine ganz nette Geschichte. Ja,
genau. Was man sich merken kann, ja.
Was man sich merken kann, genau, ja. Nee, genau. Und ja, so zur ersten, na, wie kann ich sagen, also die erste, nicht die erste Erwähnung des Kaffees, sondern wie der Kaffee quasi entdeckt wurde. Dazu gibt es auch eine ganz schöne kleine Geschichte, die wird auch immer wieder erwähnt. Sie ist höchstwahrscheinlich auch nicht ganz wahr. aber es ist auch eine schöne kleine Anekdote, die man erzählen kann. Damit kann man dann so, das wäre dann für den Zuhörer, die Zuhörerin, die ein bisschen angeben möchte auf einer Party mit Kaffee wissen, ja. Kann man erzählen immer. Und zwar ist das eine Legende des Ziegenhirten Kaldi, der beobachtet haben soll, wie seine Ziegen Kirschen von so einem Baum gefressen haben und danach unglaublich aufgedreht waren, diese Ziegen. Und er hatte sich gewundert und ist dann, weil er sich das nicht erklären konnte, ist er zu einer Gruppe Mönchen gegangen. Da gab es einen Mönch, der hatte immer Probleme, der war immer sehr, sehr müde und hat sich gedacht, okay, irgendwas muss das damit zu tun haben. Und der hat das dann auf diese Kirschen zurückgeführt und hat dann angeblich den ersten Kaffee gebrüht. Allerdings hat er die Bohnen nicht geröstet, sondern er hat einfach quasi, was man heute als Kaffeekirschentee bezeichnen würde, gemacht. Also er hat die Früchte selbst abgekocht und getrunken. Mhm. Allerdings hatte das auch eine anregende Wirkung auf ihn. Genau, und damit ist er, so war quasi der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kaffee geboren, ja. Und allerdings später dann, also wo das mit dem Rösten und dem Mahlen der Bohnen erst richtig Einzug gehalten hat, war dann meines Wissens nach tatsächlich auch erst so mit dem Austausch mit der arabischen Welt und so, da hat es dann richtig an Fahrt aufgenommen. Oder hast du noch andere Informationen, ob vorher das schon gemacht wurde?
Nee, definitiv. Also ich denke auch, also gerade was wir jetzt vorher auch schon erwähnt haben, also der Sklavenhandel, also dass natürlich irgendwo dieses erste Brühen beziehungsweise Rösten sich schon wahrscheinlich auf im Ursprung entwickelt hat, also in Äthiopien entwickelt hat. Wenn man jetzt auch so auf die Kaffeezeremonien mal schaut, dann ist der Unterschied halt schon deutlich halt auch zu sehen. Also das Kaffeegetränk, wie wir es heute erkennen, ist doch am nächsten an der äthiopischen Kaffeezeremonie, auch wenn dieser Kaffee halt natürlich deutlich stärker ist als das, was wir halt heute so als gebrühten Kaffee trinken würden. Aber definitiv hat sich durch eben diesen Handel beziehungsweise diesen Austausch zwischen Äthiopien und dem heutigen Jemen dann eben diese Kaffeetrinkkultur erst entwickelt hat. Und wie dann letztendlich das überhaupt dazu gekommen ist, ist eben den Legenden beziehungsweise dem Glaube ein bisschen vorbehalten, als da leider keine schriftlichen Überlieferungen
sind. Ja, genau. Na, es gibt die ersten schriftlichen Überlieferungen dann tatsächlich auch erst dazu, wie der Kaffee dann nach Westeuropa gekommen ist. Ne? Also da gab es dann so die ersten Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, soll ich dazu kurz schon mal was erzählen vielleicht? Oder möchtest du erstmal über den Handel sprechen?
Ja, wir können gerne auch erst eine kleine Anekdote noch dazu.
Ich bin hier für die Anekdoten zuständig. Ja, ich merke schon, ja. Nee, das ist tatsächlich keine Anekdote, sondern wissenschaftlich belegt, dass die erste Erwähnung des Kaffees von einem Westeuropäer, von einem Deutschen stammt tatsächlich. Und zwar von dem Augsburger Botaniker und Arzt Leonhard Rauwolf. Der hat nämlich, wie es Ärzte damals oft getan haben, eine Reise nach Jerusalem und in den Vorderen Orient gemacht. 1573 bis 76 war diese Reise. Und er hat das niedergeschrieben, was er dort so erlebt hat. Unter anderem hat er tatsächlich auch was über Kaffee geschrieben. ich habe das selber gelesen, es war echt schwierig, weil das noch in dieser alten Schrift war, ja. Und es ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Abschnitt. Also es ist tatsächlich, ich würde sagen, so eine Viertelseite oder so. Es wird also wirklich nur am Rande erwähnt. Ich habe dann auch in dem Buch, das kann man online, kann man sich das angucken, bei der Münchner Staatsbibliothek, glaube ich. Ich werde mich in der nächsten Folge korrigieren. Ich werde es nochmal nachgucken, wo man das genau nachlesen kann und dann nachreichen. In dem Buch sind auch Abbildungen drin, zum Beispiel von ganz vielen Pflanzen, weil er ja nur auch Botaniker war und so. Allerdings hat er auch die Kaffeepflanze selber gar nicht abgebildet. Also die hat er, anscheinend ist er darüber nicht gestolpert, aber er hat geschrieben, Moment, ich zitiere, unter anderen haben's ein Gurtgetränk, welches sie hochhalten, Schaube von innen genennet. Das ist gar wie Tinten so schwarz. Also es ist ganz eindeutig, dass er darüber spricht, dass er über Kaffee spricht, weil ein schwarzes, wie Tinten so schwarzes Getränk. Und darauf folgend sagt er dann auch noch so, ja, und das hilft auch gegen Magenbeschwerden zum Beispiel. Und das wird in großen Töpfen, wird das zubereitet. Und genau, also er hat das damals tatsächlich noch als medizinisches Getränk betrachtet, was dann tatsächlich auch später, also die Tradition des Kaffees in Westeuropa war tatsächlich später auch erstmal eher eine medizinische. Also man konnte Kaffee dann in Apotheken kaufen zum Beispiel erstmal oder so. Ja. Also bevor das alles mit dem großen Welthandel dann so richtig losging quasi und bevor das so ein Kulturgetränk wurde so.
Hat ja auch erstmal relativ lange gedauert, also ja, dass tatsächlich die Kaffee in die breite Bevölkerung dann als Getränk gekommen ist.
Ja, es brauchte erstmal den Leonard Rauwolf, der darüber so angefangen hat zu berichten. Dann ein paar Jahre später kam auch noch ein Franzose in den Orient, der Jean de Thévenot hieß der. Und also als er kam, da gab es in England tatsächlich auch schon die erste Kaffeesteuer. Also es muss schon irgendwie ein Begriff gewesen sein und es muss auch schon irgendwie Handel getrieben worden sein damit. Aber es gibt dann immer wieder so einzelne Schriftstücke. So. Und dieser Thévenot geht so ein bisschen auch mehr auf diese demokratische Art und Weise der Kaffeehäuser in der Türkei dann ein und so. Aber es braucht halt quasi erstmal so einen kulturellen Austausch, der da stattgefunden hat, quasi, bevor dann das Ganze so richtig in Fahrt kommt, ne? Genau, ja.
Ja, definitiv, aber das ist also auf jeden Fall immer auch interessant zu sehen, wie tatsächlich dann die unterschiedlichen Zubereitungsarten dann auch über den Verlauf der Geschichte dann erstmal sich entwickeln mussten. Mhm. Also wenn man ja auch sieht, wie in unterschiedlichen Weltregionen Kaffee eben zubereitet wird, also jetzt die erwähnte äthiopische Kaffeezeremonie, bei dem der Kaffee halt auf offenem Feuer geröstet wird und dann Mörser erstmal dann zerkleinert
vor allen Dingen auch frisch geröstet, ne? Also das ist ja auch wirklich was man heute kennt, ohne Ausgasen, einfach direkt von der Flamme in den Mörser und so, ja.
Direkt in die Kanne und dann aufgebrüht, ist eben eine andere Art des Kaffeegenuss als den man eben jetzt so heute in Mitteleuropa beziehungsweise in der westlichen Welt eben findet. Der arabische Kaffee ist tatsächlich, also wenn man es jetzt so den Unterschied dann auch nochmal macht, ist dann auch nochmal was ganz anderes in dem Sinne, dass er viel dünner ist, dadurch, dass er viel weniger extrahiert wird und das Getränk dann in der Tasse eigentlich gar nicht mehr sozusagen so einem braunen Aufguss entspricht, sondern eben eher so einem gold-wässrigen Aufguss, der dann halt eher durch den Zucker beziehungsweise die Aromen des Kaffees dann halt so ein bisschen glänzt als tatsächlich durch die Röstung. Daran kann man sehen, dass sich über die Jahrhunderte der Kaffee oder der Kaffeegenuss halt auch erst entwickelt hat und entwickeln musste. Ja. Und namenstechnisch ist halt was du jetzt auch schon erwähnt hast, hat sich über die Jahrhunderte im Endeffekt entwickelt und unser Begriff geht letztendlich tatsächlich auf den türkischen Begriff halt auch zurück oder den osmanischen Begriff, nämlich Kahve, der dann italienisch zu Kaffee wurde, also der Handel der Italiener mit dem Osmanischen Reich hat dann den Kaffee nach Italien gebracht und daraus ist dann das italienische, das französische Wort entlehnt worden aus dem Italienischen und dann hatte man die Betonung Kaffee und dann über, ja, im Endeffekt Angleichung in die deutsche Sprache wurde dann der Kaffee beziehungsweise im Englischen, Niederländischen dann der Koffee oder
ja, ach, ist ja aber eigentlich ganz witzig so, sind wir in Berlin zum Beispiel mit dem Dialekt gar nicht so weit weg von dem Originalwort, ne? Man sagt, ich hätte ganz viel Kaffee, weißt du? Das ist ja fast ist schon, Kaffee, fast ja, schon genau. Wieder näher dran an Kaffee oder Kaffee.
Ganz richtig.
Ja. Kaffee, ja, genau. Oder halt eben auch Schaube oder so, ne? Also da das ist dann immer natürlich schwierig, man weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wurde. So, das ist dann eine sprachwissenschaftliche Geschichte wieder, ja, genau. Ja, ganz aber ich finde es sehr, sehr spannend, wie auch, also man sieht es einmal an dem Wort, aber auch, wie du erwähnt hast, an den Zubereitungsarten, wie die verschiedenen Kulturen dann quasi auch die verschiedenen, ihre eigenen Einflüsse mit reingebracht haben. Und das, was wir heute trinken, quasi auch ein sehr, sehr schönes Zeichen für jahrhundertelange Zusammenarbeit von Menschen und Völkern ist im Grunde, ne? Also, ja. Da, finde ich ganz toll, ja. Also da kann man sich bei jeder Tasse Kaffee eigentlich denken, wie schön ich, also mit jeder Tasse Kaffee hat man im Grunde ja eine Tasse Kulturgut in der Hand und nicht nur eigenes Kulturgut, sondern auch durchaus einfach Weltkulturgut, ja.
Definitiv, ja. Man kann halt auch viele verschiedene Aromen aus der ganzen Welt halt genießen und kann da eben auch das Seine finden, beziehungsweise auch feststellen, dass es halt sehr, sehr große Unterschiede dann auch zwischen den einzelnen Regionen gibt. Und und das Ganze uns eben letztendlich auch erst dadurch, oder zu uns gekommen ist nach Europa, weil es hier eben ja keinen Kaffee gibt von Natur aus. Deshalb vorhin auch so, ich denke mal, der Herr Rauwolf wird halt eben auch keine Kaffeepflanze gesehen haben bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und deshalb wird er auch keine Abbildung gemacht haben, weil er eben dort im Vorderen Orient eben auch auf keine Kaffeepflanzen getroffen sein wird. Und wahrscheinlich auch selbst die, die ihm da den Kaffee zubereitet haben, nicht genau hätten sagen können, wie eben so eine Kaffeepflanze ausschaut. Ja. Denn das ist tatsächlich erstmals dann halt nochmal einen Ticken später gekommen, dass man dann auch sagen konnte, wie die Pflanze aussieht, nämlich eben dadurch, dass dann dieses arabische Handelsmonopol durch die Kolonialbestrebung der europäischen Mächte dann eben irgendwann aufgebrochen wurde und eben der Kolonialhandel dazu geführt hat, dass eben sowohl Holländer als auch Franzosen den Kaffee für sich entdeckt haben als Handelsgut und den dann in ihren Kolonien verbreitet haben und eben sich so der Kaffee tatsächlich erst über die gesamte Welt dann auch ausgebreitet hat und im gesamten tropischen Raum dann auch irgendwann heimisch geworden ist, nämlich dass er eben über die einzelnen Kolonien erstmal in Asien und dann später auch wieder in Afrika, also letztendlich hat der Kaffee oder die Kaffeepflanze eine Reise gemacht von Afrika nach Arabien, dann in die holländischen bzw. französischen Kolonien in Südostasien und in Südasien und dann wieder zurück nach Afrika, um dann ganz zum Schluss nach Lateinamerika zu kommen. Und und so hat sich dann aber auch erst eben im 16., 17. Jahrhundert letztendlich der Kaffee in der Welt verbreiten können und dann auch erst damit zum Getränk werden können, was wir halt heute haben, sodass dann tatsächlich auch erst mit dem 16. Jahrhundert der Kaffee auch in Europa angekommen ist als Getränk.
Ja, wobei man dazu sagen muss, es war auch nicht so wie heute. Also es war jetzt ganz lange auch nicht so, dass der Kaffee zu jedem Frühstück dazu gehört hat oder so. Also tatsächlich erstmal nur in den Adelshäusern, so ganz am Anfang gab es, wie ich ja schon gesagt habe, so ein medizinisches Interesse daran. Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte auch von, ah, jetzt komme ich wieder mit den Anekdoten, ich bin ja dafür zuständig. Gibt es eine Geschichte von, der hieß, wie hieß der, Harvey hieß der, das war der Entdecker des Blutkreislaufs, ein Londoner Arzt. Der seinen Kollegen tatsächlich nach seinem Tod 56 Pfund Rohkaffee vermacht hat. Weil er, und hat den halt, hat den quasi mit diesem Erbe auferlegt, dass sie dann auch, wenn sie miteinander fachsimpeln, auch bitteschön diesen Kaffee verzehren sollen. Also sie sollten Kaffee trinken. Und da ist ja, ne, also dieses medizinische Interesse offensichtlich sehr groß und auch das Verständnis dafür sehr groß gewesen, dass dieses Getränk doch sehr, sehr anregend ist. Ja, ja, genau. Und dann, genau, dann gab es halt zunächst auch erstmal nur die Kaffeehäuser, wo man sich allerdings so ein bisschen heute streitet, ab wann war es ein Kaffeehaus, weil es gab dann den Kaffee zum Beispiel in der Apotheke, ne? Weil Ärzte sowas verschrieben haben teilweise als Medikament. Und genau, man spricht so ein bisschen davon, dass das erste Kaffeehaus in Venedig stand. Das stimmt allerdings nicht ganz. Du kannst ja mal raten, was würdest du schätzen, wo stand das allererste Kaffeehaus? Man wird es nicht erwarten.
Ich könnte jetzt wild raten.
Also man muss dazu sagen, wie gesagt, in Venedig gab es schon lange Häuser, wo auch Kaffee verkauft wurde. Also das waren dann irgendwelche, ich würde es heute vielleicht als Bar bezeichnen vielleicht, ja. Und da wurde dann unter anderem Kaffee verkauft. Ist das älteste Kaffeehaus, was auch wirklich nur auf Kaffee spezialisiert ist, was noch heute existiert, das steht auch in Venedig tatsächlich. Das ist das Café Florian. Das wird in diesem Jahr noch 300 Jahre alt. Das steht da seit 1720 am Markusplatz. Also unglaublich, wie das so lange überlebt hat. Also da bin ich echt. Aber also wenn man, ich habe mal in die Preisliste geguckt, ein Espresso kostet da, glaube ich, 14 Euro oder so. Also das ist schon spannend. Aber also ich sag's dir, falls ich noch mal in Venedig sein sollte, also ich werde da einen Kaffee probieren und mal gucken, ob die das auch können. Ja?
Das sollte man
ob das den Preis wert ist. Nein, aber es ist auch ein ganz, ich habe mir Bilder angeguckt, das ist ein ganz, ganz prunkvolles Gebäude. Ich glaube, ich werde das vielleicht bei Instagram auch noch mal verlinken, wenn ich da ein Creative Commons Bild finde. Genau, dann kann man mal schauen, wie das, also es sieht sehr, sehr abgefahren aus, genau. Aber ja, ich lass dich nicht auf dem Schlauch stehen, ich lass dich nicht raten. Das erste Kaffeehaus, was wirklich auf Kaffee spezialisiert war in Westeuropa, stand in Oxford tatsächlich. 1650, wenn ich mich richtig erinnere. Und 1652 hat dann das erste Kaffeehaus in London eröffnet. Also England war tatsächlich, die waren als erstes dran mit der Spezialisierung sozusagen. Ja, es ist schon ganz, ganz spannend.
Ja, habe ich auch schon mal drüber gelesen, dass tatsächlich England, bevor es zur Teenation wurde, eigentlich eine Kaffeenation war. Und dann erst tatsächlich eben auch diese medizinischen Gründe, dass nämlich vorgebracht wurde, dass die Männer von dem Kaffee so müde wurden, dass sie dann ihren ehelichen Pflichten, um es mal so auszudrücken, nicht mehr nachkommen würden, wurde dann irgendwann Kaffee tatsächlich als schlecht für die Gesundheit, was dann sich dazu entwickelt hat letztendlich, beziehungsweise eigentlich der Ausgangspunkt war dafür, dass auch so Kontroversen um den Kaffee entstanden sind, nicht nur in England, sondern auch überall, wo er dann zum Genussmittel geworden ist, tatsächlich immer diese Pro- und Contra-Geschichten über den Kaffee erzählt wurden.
Oh Gott, das hält sich bis heute, ne? Also ich lese jeden Monat, kommen wieder in mein Newsfeed, ist natürlich auch immer voll mit Kaffee-News. Und jeden Monat, soll ich jetzt einen Kaffee vorm Frühstück trinken oder hilft der Kaffee jetzt gegen Blutdruck oder nicht? Oder also es ist echt, es ist zum Verzweifeln, ja.
Ja, und ich will jetzt nicht beschwören, dass es da seinen Ursprung hat, aber zumindest definitiv ist es eine einer der Ursprünge dieses ja jetzt immer noch anwährenden dieser immer noch anwährenden Auseinandersetzung zwischen den Liebhabern von Kaffee und beziehungsweise natürlich gibt es gewisse medizinische Vorteile und es gibt, denke ich mal, auch Nachteile oder jeder kennt gegebenenfalls auch Nachteile von Kaffee, aber ob man sie dann eben so übertreiben muss, wie es dann damals geschehen ist, eben natürlich auch auf der Grundlage, dass es noch gar keine Forschung darüber gab, ist natürlich dann irgendwie in Zweifel zu ziehen, aber auf jeden Fall ein interessanter geschichtlicher Punkt, dass man wissen soll, den man wissen sollte oder kennen sollte als Kaffeeliebhaber, dass eben England, bevor es Teenation wurde, eigentlich eine Kaffeenation.
Und heute war. Übrigens auch wieder Kaffeenation ist, ne? Also wie überall in Europa wird einfach unglaublich viel Kaffee getrunken. Also da werden wir aber sicherlich nochmal eine eigene Folge dazu machen. Eventuell sogar in der nächsten Folge drauf eingehen, würde ich sagen. Wenn wir ein bisschen beleuchten, was denn Kaffee heute ist und wie heute der Kaffee sich entwickelt oder wie der Kaffee verbreitet ist oder so. Genau, ja, heute sind wir ja bei den Ursprüngen noch.
ganz richtig. Genau, und dann hat sich letztendlich über England der Kaffee ja auch in Europa weiter verbreitet. Natürlich auch erstmal als relativ gesehen exklusives Getränk, was dann vor allem eben an den Höfen Europas getrunken wurde. Und dann in den unteren Schichten sozusagen erstmal einen sehr speziellen Rang hatte, so wie der Sonntagsbraten war dann der Kaffee halt dem Sonntag vorbehalten häufig, weil es eben auch noch nicht als Getränk so verbreitet war und der Kaffee an sich auch relativ natürlich gesehen teuer war im Verhältnis zu heute. Da können wir sicherlich auch nochmal eine Folge drüber machen, wie dann Kaffee häufig dann auch in den unteren Schichten durch andere Dinge ersetzt wurde, Getreide etc. Genau, richtig, das ist fast eine Folge für sich wert. Aber ja, sehr interessant auf jeden Fall, wie sich da dann auch der Kaffee seinen Weg gebahnt hat. Ganz nette kleine Anekdote hier von mir dann nochmal. Von meiner Seite finde ich immer, gerade wenn man in Berlin ist, als Nachfolger der Preußen, das ist dann immer ganz nett zu hören, dass es tatsächlich dann auch ein Verbot 1781 gab von Friedrich dem Großen, das dann besagte, dass keine Privatperson mehr Kaffee rösten darf, sondern nur noch der preußische Staat. Und so versuchte dann der preußische Staat, sich ein Monopol auf das Kaffeerösten und auf den Kaffeeverkauf zu sichern. Und wie man das dann umsetzen wollte oder versucht hat, war dann auch durch sogenannte Kaffeeriecher oder Kaffeeschnüffler, die dann tatsächlich auch durch Berlins Straßen gezogen sind und versucht haben, illegale Kaffeeröster oder Privatpersonen aufzuspüren, zu erriechen, die eben in ihren vier Wänden Kaffee rösten. Und das hat sich dann tatsächlich irgendwann wieder in Wohlgefallen aufgelöst, nämlich dass diese Kaffeeriecher dann doch nicht so viel riechen konnten, beziehungsweise nicht so großen Erfolg hatten. Und dann wurde Ende des 18. Jahrhunderts dann dieses Verbot dann auch wieder gekippt und man hat den Handel wieder geöffnet. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Anekdote zu dieser Zeit.
Das ist spannend, weil wenn die nichts gerochen haben, also dann hätte man da andere Leute einsetzen müssen, weil als wir noch bei uns im Laden geröstet haben, als die Rösterei noch nicht outgesourced war oder ausgelagert, also die Nachbarn, sage ich mal so, es gab ein paar, die sich schon deutlich beschwert haben, weil es die ganze Zeit nach verbranntem Toastbrot gerochen hat.
Ja, wobei man natürlich dann halt auch zwischen so einem großen Röster und dem heimischen
Pfannenröster,
beziehungsweise denke ich mal
Röster,
auch.
Oder 5 Kilo.
Aber ich glaube, ich, Ich denke mal auch ohne den Menschen der Zeit Vorwürfe zu machen, aber auch den Gerüchen der Städte, die ja dann halt, glaube ich, doch etwas intensiver waren durch nicht vorhandene
Ja,
Abwasserleitungen
vielleicht.
etc. Aber ja, genau. Aber es tatsächlich waren es auch, also muss man dazu sagen, den Überlieferungen nach waren es tatsächlich häufig auch ehemalige französische Soldaten beziehungsweise französische Staatsangehörige, die nach Preußen übergesiedelt sind, die dann dafür eingesetzt wurden, die sozusagen das Ganze auch aus heimischen Gefilden noch eher kannten als jetzt, sage ich jetzt mal, der Durchschnitts Preuße. Und da tatsächlich hat man da halt dann eben versucht, auf spezialisierte Nasen auch schon zu
Doch,
setzen.
ja, okay.
Ja. Ja. Aber ja, aber tatsächlich hat sich dann dadurch auch der Kaffee dann auch erstmal weiterentwickeln können und dann im 19. Jahrhundert ist es dann eben so weit gewesen, dass sich der Kaffee dann auch in den breiten Schichten, natürlich auch über die Erweiterung des Handels auf der Welt, dann immer mehr Kaffee auch nach Europa gekommen ist und es erschwinglicher wurde und dann wurde Kaffee auch zum Getränk des Arbeiters beziehungsweise der Massen. Und da war dann der Staat aber natürlich auch nicht, du hast es vorhin schon erwähnt, in England gab es dann auch schon relativ lange eine Kaffeesteuer, aber unsere Kaffeesteuer, die wir tatsächlich als unter der alle Kaffeeschaffenden etwas leiden und der deutsche Staat sich aber freut, die wurde dann nämlich auch im 19. Jahrhundert eingeführt und ist bisher ein Relikt aus dieser Zeit
Ja, in
geblieben,
anderen Ländern
denn
gibt's das gar nicht mehr,
der
ne?
Staat.
Da, ja.
Genau, richtig. In anderen Ländern hat man sie
Ja.
mittlerweile abgeschafft, aber der deutsche Staat, beziehungsweise der deutsche Fiskus, freut sich immer noch über
Ja,
große
ja.
Summen an Kaffeesteuer, die er Jahr für Jahr
Weil auch so
einziehen
unglaublich viel
darf.
Kaffee tatsächlich in Deutschland geröstet wird, ne? Darum
Genau,
geht es ja vor
richtig.
allen Dingen. Ja. Aber
Tatsächlich,
das
genau,
wird
ja.
dann, denke ich, auch die nächste Folge oder die übernächste, ja. Wie sich der
Ja,
Kaffee
auf jeden Fall.
heute zeigt. Genau. Ja.
Ja, genau. Und dann mit dieser Weiterverbreitung ist dann der Kaffee tatsächlich auch erst sozusagen in die, sage ich jetzt mal, in die Populärkultur beziehungsweise in die Massenkultur dann auch übergegangen und verschiedene Erfindungen konnten damit dann auch erst sozusagen entstehen, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Kaffee dann auch zubereiten kann. So dann auch die erste Espressomaschine, mit der man dann wahrscheinlich noch nicht so den typischen Espresso von heute zubereiten konnte, aber ein Getränk, was man dann annähernd so betiteln konnte, nämlich damals sozusagen noch ein Espresso, ein Kaffee, der eben mit Druck extrahiert wurde. Diese Maschine, das erste Patent gab es dann 1884 auf diese erste Maschine, ausgestellt einem Angelo Moriondo, einem Italiener, der eben diese Maschine als erster hat für
Das
sich
war
patentieren
so
lassen.
ein
Und
Riesenteil, ne?
weitere,
Davon gibt es auch Bilder bestimmt, ne? Ja.
ja, genau. Also die ersten Maschinen waren eben noch sehr, sehr groß, eben mit
Ja.
Dampf betrieben, der große Dampfkessel, die dann halt eben den genötigen Druck erzeugt haben, sodass man dann tatsächlich ein ja, Espresso-Getränk erzeugen konnte. Und der nächste Schritt war dann tatsächlich auch eine weite deutsche Erfindung, nämlich von Melitta Benz, dann auch der Filter, der Tassenfilter, der sich dann weltweit durchgesetzt hat und mittlerweile in verschiedensten Formen zu erstehen ist, aber eben tatsächlich auf eben diese Dame zurückgeht, die dann versucht hat, diesen bitteren Geschmack, den man durch den Tassenaufguss des Pulvers erzeugt hat, und eben die Reste des Kaffees, die man dann häufig am Boden der Tasse eben hatte, dass man eben versucht hat, diesen Geschmack loszuwerden. Und da hat sie sich gedacht, wie schafft sie das? Und hat tatsächlich dann eben einen Filter gebaut, einen provisorischen und den mit Papier ausgelegt, Und dadurch kam es dann zu dem ersten Kaffeefilter. Und dann hat es erstmal auch wieder einen Schritt gedauert. Natürlich können sich die meisten denken, dass die Zeit der Weltkriege eben nicht so die Zeit da war, wo man sich um die Weiterentwicklung des Kaffees gekümmert hat.
Na, aber, wobei, da muss ich kurz einhaken. Also wenn man sich zum Beispiel die Chemex anguckt, als Beispiel, die Chemex hat ja von einem Deutschen auch patentiert. Da müsste ich mich noch mal schlau machen, das reiche ich dann auch nach. Aber vielleicht auch, wenn wir uns mal um Zubereitungsmethoden generell kümmern. Aber die wurde, ich glaube, 1943 von einem Deutschen patentiert und dann in Amerika produziert, von der Chemex Company. Also es hat schon, Kaffee war schon immer wichtig, auch auch in Kriegszeiten.
Das steht außer Zweifel. Kaffee war definitiv während des Krieges sehr, sehr wichtig. Also da gibt es auch noch eine Menge Anekdoten aus Kriegszeiten, wie Kaffee dann halt auch beschafft wurde, beziehungsweise dass Kaffee mit, beziehungsweise der Krieg mit ein Treiber war für Kaffeepreisentwicklung während dieser Zeit. Aber tatsächlich, wenn es darum geht, dass es große Weiterentwicklung gab, war die Zeit eben tatsächlich anders oder hat anders auf die Kaffeewelt gewirkt als Weiterentwicklung und neue Trends.
Ja, das war, dafür waren dann die 50er eher zuständig, ne?
Genau, richtig. Dann in der Nachkriegszeit ist es dann tatsächlich dann erst wieder dazu gekommen, dass sich die Leute dem schönen und dem eher schönen Dingen des Alltags widmen konnten. Und so ist es dann auch dann erst in den 60er Jahren dazu gekommen, dass sich die Maschinen vor allem weiterentwickelt haben, nämlich dadurch, dass dann automatische Espresso-Maschinen entwickelt wurden, die dann vorrangig auch aus Italien kamen. Da zu nennen vor allem die Faema, die auch noch heute eins der Vorreitermodelle ist dieser Zeit und immer noch gerne genutzt wird. Und dadurch haben sich dann halt auch eben solche Dinge entwickelt wie Latte, Getränke, also Milch, Mischgetränke, Latte Macchiato und so weiter und so fort, sind dann in dieser Zeit mit aufgekommen, in der man dann mehr oder experimentiert hat, ausprobiert hat mit Kaffee. Und und so hat sich dann der Kaffee seinen Weg in der Geschichte gebahnt, bis er dann dazu gekommen ist, dass es so ein neues Qualitätsbewusstsein gab Anfang der 2000er, nachdem man versucht hat, Kaffee wieder mehr als Konsumgut zu sehen, beziehungsweise gut zu sehen, dass man halt noch weiter entwickeln kann als das, was die Supermärkte einem bieten. Und so kam es dann dazu, dass dann auch erste Weltmeisterschaften der Kaffeezubereitung stattfanden Anfang der 2000er und dann auch so diese schon erwähnte Third Wave, also die dritte Welle im Kaffee. Zu den einzelnen Wellen werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge machen. Dann kam, sodass dann eben der Kaffee so ein Revival erlebt hat, dass man heutzutage auch dann überall mit den Coffeeshops bewundern kann, dass eben sich Leute mehr und mehr um die Qualität des Kaffees an sich und die Zubereitung des Kaffees an sich bemühen und versuchen, ihre Technik da an den Konsumenten zu bringen.
Das können wir auch noch mal in einer der nächsten Folgen beleuchten. Wenn du sagst, zu den Wellen, zu der First, Second, Third Wave, es gibt jetzt schon Überlegungen, ob wir sogar schon zu einer Fourth Wave, der Digitalisierung des Kaffees, übergehen, also personalisierten Kaffee pro Person und so mit den heutigen technischen Mitteln. Aber ja, das ist eher Zukunftsmusik und hat nichts mit den Ursprüngen des Kaffees zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Wir sind durch für heute, oder?
Ich glaube, wir sind durch für die erste. Ich glaube, das reicht auch als erster Einstieg in die Kaffeewelt. Und Ja, wir freuen uns auf Anmerkungen oder Anregungen zu weiteren Themen natürlich. Wir haben schon einige geplant. Ihr merkt, wir haben auch immer wieder schon euch darauf vorbereitet, worüber wir alles sprechen möchten. Ja, ich von meiner Seite hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es nicht zu lang war, sondern eher Spaß gemacht
hat. Also mir hat's großen Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Sehr gut.
Schön. Ja. Genau. So ja, von meiner Seite auch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Wir werden weiter produzieren. Bis dahin bleibt gesund auf jeden Fall und vor allen Dingen bleibt wach. Wir hören uns.
Genau. Jo. Trinkt viel Kaffee, probiert viel aus. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.